Das 28. Beispiel aus dem Katashu. Kyogens Klang eines Bambusrohrs. Eines Tages fegte Kyogen Chikan die Böden, als ein Stück Fliese ein Bambusrohr traf. Als er den Klang hörte, wurde Kyogen plötzlich erleuchtet. Er dichtete einen Vers. Ein einziges Stock, sämtliches Wissen vergessen. Kein Bedürfnis nach weiterem Studium und Praxis. Alltägliche Tätigkeiten verkünden den alten Weg. Kein Fallen mehr in unbewegte Gemütsruhe. Wohin auch immer ich gehe, ich verlasse keinen Weg. Im Bereich von Klang und Form vergesse ich alles, was ich tue. Überall sprechen die Meister des Weges von diesem als die höchste Tätigkeit in Übereinstimmung mit dem Weg. Ja, einen schönen guten Abend. Vor einer vollen Sendung zu sitzen, das ist echt klasse. Ja, und ich sage auch immer am Anfang, ihr könnt euch bitte gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Von diesem Kyogen Chikan wird berichtet, dass er schon 30 Jahre lang im Kloster gesessen und geübt hat. Und irgendwann zu seinem Lehrer gegangen ist, ich weiß nicht, wer das war, und sich beklagt hat und hat gesagt, es hat alles keinen Zweck. Da passiert nichts, ich bekomme keine Erleuchtung, ich habe keine tiefen Einsichten, ich steige aus. Und aussteigen hieß für ihn, dass er halt nicht mehr beim Training in der Sendo oder Doksan teilgenommen hat, sondern er hat als Gärtner gearbeitet. Und dann ist ihm irgendwann mal das hier passiert. Und solche Berichte, solche Gedichte, sowas machen die komischerweise nach irgendwelchen Erleuchtungen. Manchmal gibt es mehrere. Und da habe ich gleich am Anfang meiner Übung auch solche gelesen. Und das hat mich fasziniert. Mir gedacht, Mensch, das ist doch geil. Ein einziges Stock und alle Probleme sind erledigt. Ich habe mir gedacht, naja, wenn das so ist, dann brauche ich mich ja um alles das, was mich so umtreibt und was mich schwer macht oder mich bedrückt oder wo ich denke, das muss ich irgendwann mal erledigen, brauche ich mich nicht darum zu kümmern. Ich warte auf mein Satori und alles ist erledigt. Das habe ich echt viele Jahre, die ersten Jahre, geglaubt. Später habe ich dann dazu immer gesagt, ja, wir warten alle auf ein Wunder. Ne? Vom Buddha ist aber auch überliefert, dass er nach seiner Erleuchtung unter dem Bodhibaum der Auffassung war, er sei nun endgültig erlöst. Überliefert ist, dass er sagte, nach seinen Nachtwachen, gesichert ist meine Erlösung. Das ist meine letzte Geburt. Ein Wiederentstehen in einer neuen Geburt gibt es nicht mehr. Aber es ist so, dass nach der Überlieferung die Erleuchtung des Shakyamuni Buddha kein tiefes Samadhi-Erlebnis gewesen sein soll oder auch kein ekstatisches Satori, wie so von vielen berichtet wird, und auch kein übersinnlicher Bewusstseinszustand, sondern ganz schlicht, es waren Einsichten. Der Buddha hatte ja seine harte Askese, die er, ich glaube, irgendwas von 5 oder 7 Jahren betrieben hat, aufgegeben. Aufgrund der Einsicht, dass er damit nicht zu der von ihm angestrebten allerhöchsten Erleuchtung oder Einsicht kommen würde und von allem Leiden befreit werden könnte. Ich zitiere jetzt einiges, was Buddha gesagt haben soll, aus dem Buch von Wolfgang Schumann, Der historische Buddha. Ein Zitat: Durch diese Methode, auf diesem Pfad, mittels dieser unendlich harten Askese gelangte ich nicht zum höchsten von einem Menschen erreichbaren Ziel. Nämlich der wahrlich edlen Wissenserkenntnis müsste es nicht einen anderen Weg zur Erleuchtung geben. Zitat Ende. Und er hatte sich an ein Jugenderlebnis erinnert, wo er auf dem Feld an einem Baum gelehnt saß. Sein Vater arbeitete auf dem Feld und er saß dort in einem Zustand, wieder Zitat, der Enthobenheit von unheilsamen Regungen, in eine mit Nachdenken verbundene, freudig heitere in sich Versunkenheit. Das muss ihn so beeindruckt haben, dass er sich daran später noch erinnerte und wahrscheinlich dachte, vielleicht geht es eher da lang. Ja. Hat dann mit der Askese ja aufgehört, hat wieder Essen angenommen, zum Ärger seiner Kollegen, mit denen er zusammen im Wald gewesen ist, saß unter dem Baum, der später Bodhi-Baum genannt wurde, und übte die ersten 4 Jhanas. Die Jhanas ist ein Weg, ein Stufenweg zu einem tiefen Samadhi-Zustand oder Vertiefungszustand. Die erste Stufe ist, man sitzt da und, ich sag mal, wartet so ein bisschen, wie wir lange warten. Wenn man geübt ist, geht das dann vielleicht schneller mit Konzentration. Wartet darauf, dass so die Gedanken langsam weniger werden, dass vor allem, ich sag mal, Wünsche oder Anhaftungen oder Begierden irgendwie stiller werden, aufhören. Und in dem Zustand kann man auch dann wunderbar nachdenken. Das gehört da dazu und es stellt sich so ein Wohlbefinden ein. So. Schon sowas wie, oh, ist das geil, ja. Der Kopf ist relativ still, er ist klar, ja, man kann nachdenken. Die nächste Stufe, bei der hört das Nachdenken dann auf. Das heißt, der Geist wird tatsächlich da oben in das Gerappel wird still, das Gerappel hört auf. Es entsteht Geistesruhe und Konzentration. Und es kommt sowas wie Freude auf, richtig? Freude am Dasein, auch Freude am eigenen Körper, den eigenen Körper ganz intensiv wahrnehmen, eben in einer Intensität, die man normalerweise im Alltag halt nicht hat. Dann kommt die dritte Stufe, in der diese Freude verschwindet und ein gleichmütiges, achtsames Wohlbefinden, Verweilen im Wohlbefinden da ist. Und die vierte Stufe, von der der Buddha gesagt haben soll, die sollte eigentlich jeder erreichen auch. Entstehen von Freud und leidfreiem Gleichmut in Achtsamkeit und Leerheit. Das ist so, dass du sitzt, du nimmst alles wahr, du hörst alles, du nimmst deinen Körper wahr, du nimmst Gerüche wahr, wenn sie da sind, aber nichts löst in dir irgendetwas aus. Du bist sozusagen nur Empfänger und dein Geist macht aber mit nichts, was du da empfindest und wahrnimmst, macht damit nichts. Ja? So. Das ist so ein Zustand von Leerheit. Dem Buddha scheint klar geworden zu sein, er hatte diese Technik, diese Jhanas, die gab es ja, die hat er nicht erfunden, die hat er von seinem Lehrer gelernt. Ihm scheint klar gewesen zu sein, dass wenn ich Weisheitserkenntnis über die Wirklichkeit irgendwie haben will, dann geht das nur, wenn ich einen klaren Geist habe. Einen klaren, ruhigen Geist, der von keinen Affekten oder sonst irgendwas bewegt wird. Der Geist ist, und der berichtet dann, Zitat wieder, gesammelt und geläutert, makellos, der Verunreinigungen ledig, sanft, gefügig, geschmeidig, fest und ohne Wanken. Ich meine, dass das, was wir hier üben, was wir trainieren, eigentlich genau dahin zielt. Das führt nicht zu dem, was wir Erleuchtung nennen oder Satori oder sowas, ja, sondern es führt dazu, dass wir irgendwann sogar mal bewusst in der Lage sind, man kann die hier lernen, richtig, diese Jhanas, in der Lage sind, dieses Jhana tatsächlich zu erreichen und zu verwirklichen, auch im Alltag. Das geht. Und in diesem Zustand hast du dann wirklich einen ganz unmittelbaren Zugang zu dem, was ist Wirklichkeit um dich herum. Weil du selber, egal was du gerade wahrnimmst, nichts dazufügst und nichts wegnimmst, sondern es wirklich so stehen lässt und so wahrnimmst und so erlebst, wie es halt gerade ist. Ich sage immer als Beispiel dazu, Achterbahn fahren. Ne? Fährst die Achterbahn und dann geht dieser Wagen so langsam hoch und dann fängt er an, runter geht es ganz steil. Und dann bist du nur, bah! Ja, so wie du hörst ja auch schreien hier jetzt wieder draußen. Ne? So. Das heißt, du bist dann eine Sekunde lang oder vielleicht ein bisschen länger, bist du nur in der Wirklichkeit. Vollkommen ergriffen von dem, was du gerade erlebst. Ja. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Eigentlich ist das ein Zustand, den wir, ohne es zu wissen, eigentlich immer wieder haben wollen. Das ist der Zustand, in dem du etwas erlebst, ja, was dich für eine Sekunde vollkommen ergreift und du nur dieses Erleben bist. Und das fühlt sich einfach geil an. Ja. Egal, ob das beim schnellen Autofahren ist, ob das beim Sex ist, ja, ob das ist, wenn dein neuer PC geliefert wird und du machst das Paket auf oder so. Egal, solche Momente, wo du einen Moment lang nur einfach in der Wirklichkeit bist. Die erste Nachtwache. Buddha richtet seinen Geist auf Erinnerungen. Zitat. Ich erinnerte mich an mancherlei Vorexistenzen, die ich durchlebt hatte, nämlich in eine Geburt an 2, 3, 4, 5, 100.000 Geburten an mancherlei Weltperioden. Ich erkannte, dort war ich, so war mein Name, so meine Familie, meine Kaste, mein Lebensunterhalt, dieses Glück und Leid habe ich durchgemacht, so war mein Lebensende. Nachdem ich dort gestorben bin, trat ich an jenem Ort wieder ins Leben. So war dort mein Name, von jener Art meine Familie, meine Kaste, mein Lebensunterhalt. Dieses Glück und Leid habe ich durchgemacht, so war mein Lebensende. Auf diese Weise erinnerte ich mich an mancherlei Vorexistenzen mit den jeweils charakteristischen Zügen und Umständen, und dieses erste Wissen erlangte ich in der ersten Nachtwache. In dieser ersten Nachtwache sind da noch keine Einsichten eigentlich, sondern nur, ich nenne es mal Erinnerung. Was fange ich jetzt damit an als Zen-Buddhist? Die eigentlich gar nicht an Wiedergeburt glauben. Zumindest ist die, ich sag mal, verbreitetste Ansicht im Zen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und ich lasse es einfach offen. Ja, ich lasse es offen. Ob es Wiedergeburten gibt. Zu Zeiten des Buddha, er war ja Hindu, nicht? Und im Hinduismus ist Wiedergeburt eine völlig klare, unanfechtbare Geschichte, dass das so stattfindet. Ja? Deswegen hat er sich auch darauf bezogen. Ich würde es so interpretieren, wenn ich in meinem jetzigen Leben seit meiner Geburt oder paar Jahre danach, 10 Jahre danach, jederzeit ein ganz klares Bewusstsein gehabt hätte, ein klares Geistbewusstsein, also jeden Augenblick tatsächlich bewusst wahrgenommen hätte, so wie im 4. Jhana, wie ich es beschrieben habe, ja, dann hätte ich eigentlich die gleiche Erfahrung, das gleiche Wissen erlangt, was der Buddha hier erlangt hat, nicht? Nämlich dieses Ereignis hat mir Leiden gebracht, dieses Ereignis hat mir Freude gebracht, dann ist es vergangen wieder, dann kam das nächste Ereignis, ist gestorben, dann kam Wiedergeburt, ein neues Ereignis, ja. Also dazu brauche ich eigentlich nicht die Wiedergeburten, um zu dem gleichen Wissen, sage ich mal, und zu dem Wissen über die gleichen Zusammenhänge zu kommen, wie Buddha das an Wiedergeburt beschrieben hat. In der mittleren, nächsten Nachtwache ging Siddhartha das zweite Wissen auf, nämlich das Gesetz von Ursache und Wirkung, Karma. Zitat: Ich sah, wie die Wesen vergehen und wieder erstehen. Ich sah hohe und niedrige, glänzende und unscheinbare, wie ihnen je nach ihren Taten günstige oder schlechte Wiederverkörperung zuteil geworden ist. Ich erkannte, die Wesen, die von Körper, Rede und Denken schlechten Gebrauch machen, die erlangen nach dem Zerfall ihres Körpers, nach dem Tode schlechte Wiedergeburt. Sinken ab, verderben, geraten in die Hölle. Jene Wesen hingegen, die von Körper, Rede und Denken guten Gebrauch machen, die erlangen nach dem Zerfall ihres Körpers, nach dem Tode, gute Wiedergeburt, geraten in den Himmel. Er hat also das Gesetz von Ursache und Wirkung erkannt. So wie es hier formuliert ist, meine ich, ob er das wirklich so gesagt hat, wissen wir ja alle nicht. Das haben seine Mönche ja alles hinterher erst nach seinem Tod aufgeschrieben. So wie er es hier gesagt hat, meine ich, ist es falsch. Nach dem Verständnis von Karma, wie er es auch später geäußert hat. Hier klingt das ja so, du hast irgendwas Schlechtes getan, also passiert dir was Schlechtes. Du hast was Gutes getan, passiert dir was Gutes getan. Die Sichtweise ist nicht richtig, sondern Karma kann man nur umgekehrt verstehen, nämlich alles, was geschieht, hat eine Ursache. Das heißt, ich kann immer nur rückblickend, nie in die Zukunft projizieren, immer nur rückblickend sagen, aha, jetzt fühle ich mich gerade scheiße und schlecht und unruhig und dann herausfinden, das hat eine Ursache. Ja? Ich kann nicht, wenn ich draußen rumgehe und mir fällt an einer Baustelle ein Stein auf den Kopf oder auf die Schulter oder sowas, das wäre Blödsinn, sowas mit Karma zu verbinden. Das wird manchmal gemacht unter Buddhisten, ne? Die übertreiben alles. Aber da Ursache-Wirkung herstellen, ist unsinnig. Aber ich kann zu meinem eigenen Empfinden, zu dem, was sich in mir alles bewegt und rührt, dazu kann ich tatsächlich rückblickend herausfinden, nicht immer, manchmal nur bei den dicken Klöpsen, bei allen Kleinigkeiten geht das gar nicht. Aber ich kann dann herausfinden, doch, es hatte eine Ursache. Ja. Das Spannende, finde ich, steht im Hakuin-Sen dieser Senwasan. Da steht nämlich der Satz, und es öffnet sich das Tor der Einheit von Ursache und Wirkung. Es öffnet sich das Tor der Einheit von Ursache und Wirkung. Und Ursache und Wirkung oder Karma bezieht sich immer nur auf mich, auf mein Erleben und mein Empfinden. Und Einheit von Ursache und Wirkung heißt, wenn du wirklich wach bist und klar im Kopf bist und aufmerksam bist, ja, und du sagst irgendwas Blödes, weil du vielleicht über irgendjemanden was erzählst, dann weißt du sofort, spürst sofort die Folge. Nicht erst einen Tag später. Ja? Wenn ich 2 Bier getrunken habe, dann spüre ich sie erst 3 Tage später, ja, oder 4. Aber wenn du wirklich klar bist, dann erlebst du, spürst du, merkst sofort die Folge dessen, was du gemacht hast, was es mit dir macht. Ja? So. Die Einheit von Ursache und Wirkung. Dazu brauche ich also nicht, so wie Buddha das hier erzählt hat, haben soll, muss man immer sagen, dazu muss ich also nicht 1000 Leben und Wiedergeburten oder sonst irgendwas mir erleben können oder erinnern können oder mein ganzes Leben von meiner Geburt an, sondern das kann ich in jedem Augenblick. Ich kann in jedem Augenblick sofort erfahren, aha, das habe ich gesagt, jetzt fühle ich mich so, jetzt fühle ich so, jetzt fühle ich mich glücklich, jetzt fühle ich mich leicht, jetzt fühle ich mich schwer. Ich kann es sofort erleben und sofort erfahren. Und dann kann ich auch sofort auf die nächste Erkenntnis kommen aus der 3. Nachtwache. Der Schumann beschreibt es so: Schließlich während der letzten Nachtwache, als der Horizont im Osten sich bereits als weiße Lichtlinie andeutete, stieß Siddhartha zum 3. Wissen hindurch. Zur Erkenntnis von Leiden und zu den 4 Wahrheiten, die das Gerüst seiner Lehre darstellen. Wieder Zitat: Ich richtete meinen Geist auf die Erkenntnis der Vernichtung der Einflüsse und erkannte wirklichkeitsgetreu, dies ist das Leiden, dies seine Ursache, dies seine Aufhebung, dies der Weg zu seiner Aufhebung. Und indem ich dies erkannte und einsah, wurde mein Geist von den Einflüssen Lust, Daseinsbegierde und Unwissenheit befreit. Das Wissen ging mir auf. Vernichtet ist für mich die Wiedergeburt. Verwirklicht habe ich das religiöse Leben. Was zu tun war, ist getan. Diese Art von leidhaftem Leben gibt es nicht mehr für mich. Ein wichtiger Punkt, wahrscheinlich ist euch das klar, ein wichtiger Punkt ist, er sagt nicht, das Leben ist Leiden, sondern er sagt nur, dies ist Leiden. Oder in einer anderen Übersetzung, es gibt Leiden. Und wie gehe ich damit um? Welche Ursachen hat und so weiter. Ja. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Unterschied. Ich habe ja wirklich die ersten Jahre immer nur erfahren, auch in Lehrreden, die ich gehört habe, das Leben ist Leiden. So wird es ganz häufig zitiert und habe mich damit rumgeschlagen. Und dann habe ich erst langsam den Mut gefasst, mir selber zu sagen und dann auch anderen, das stimmt doch nicht. Es gibt so viele schöne Augenblicke im Leben, ja, so viel Schönes und Angenehmes, wo ich kein Leiden entdecken kann. Hab dann so eine Krücke benutzt und habe gesagt, dann mir das wieder so erklärt, naja, aber in jedem schönen Moment ist irgendwie auch sofort die Angst vor dem Ende des schönen Momentes drin. Ich habe da so einen kleinen Trick da gemacht, um mich nicht vollständig von dem, was ich für die Lehre Buddhas gehalten habe, nämlich das Leben ist Leiden, nicht allzu sehr zu entfernen. Nicht? Sondern es gibt was Wunderschönes, aber da ist immer so ein kleiner Zweifel ist da drin. Nicht? Der Buddha hat später selbst gesagt oder beschrieben, dass seine vollständige Befreiung, die ihm da angedichtet wird, ja, Ihr merkt schon, ich glaube nicht dran. Er sagt aber selbst, es war ein allmählicher Prozess. Das heißt, es gehörte dazu, seine Unzufriedenheit in dem Königshaus oder in dem Palast, in dem er aufgewachsen ist, es gehörte dazu, seine Askese, ja, und es gehörte dazu, die Meditationsformen, Meditationen, die er geübt hat, und eben letztlich diese drei Nachtwachen. Das heißt, es war ein allmählicher Prozess. Im Pali-Kanon, das ist ja die einzige Urschrift, die wir haben, die am nächsten an dem dran ist, was wohl die Mönche nach Buddhas Tod aufgeschrieben haben, kommt plötzliche Erleuchtung gar nicht vor. Gibt's nicht. Und ich vermute, dass der Herr Kyogen, den ich ganz am Anfang zitiert habe, und der Buddha geirrt haben, wenn sie eben kurz nachdem sie diese Einsichten oder Erleuchtungen erlebt haben, dachten, sie verlieren das nicht mehr. Ja? Was sie da als Erleuchtung bezeichnet haben. Ja? Ich habe selber mal sowas gehabt. Ich würde mal sagen, das war vielleicht ein großer Hammer und ich hatte ein kleines Hämmerchen vielleicht, egal, ob man das vergleichen kann. Ja? Aber wie ich das erlebt habe, das war bei einem Spaziergang in Steierberg, wo ich plötzlich da stand am Wald und da war Wiese und Feld und dahinter wieder Wald und ich war, ich weiß nicht wie lang, vielleicht, ob das jetzt 5 Sekunden waren oder 5 Minuten, kann ich wirklich nicht sagen, vollständig nur wahrnehmen. Ja, nur einfach das so. Auch keine Gefühle oder so. Und in dem Moment, als dann der erste Gedanke kam, oh, ist das geil, ja, war ich im Grunde schon wieder raus. Aber man fällt so langsam raus. Und mein erster Gedanke war, oh, wie begegne ich den Menschen in dieser Welt? Wie erlebe ich jetzt diese Welt? Ich habe nicht formuliert, ich bin Buddha, aber ich war da dran. Und habe dann gemerkt, dass sozusagen dieses Erleben, diese Intensität, das war, der wesentliche Punkt war Einheit, eins sein mit dem, was ich wahrnehme, mit dem, was ich lebe, kein getrennt sein, ja, dass das langsam abgenommen hat, ja, so. Ich musste danach einen Vortrag halten, das war kurz vor einem Vortrag gewesen, eine halbe Stunde oder so. Da war ich noch immer richtig gut drauf, ja. Aber so am Abend habe ich dann so langsam den Verdacht, ich werde, glaube ich, doch wieder der Alte, ja. Nee. Und ich denke, das Entscheidende war für mich und ist, glaube ich, bei solchen Erlebnissen, das Entscheidende ist, du hast einmal erlebt, wie fühlt sich die Welt an, wie ist das, wie fühlst du dich selber an, wenn keine Zweifel mehr da sind über sich selber, ja? Keine Unruhe, ja? Keine Vorstellungen über irgendetwas aktiv sind, sondern du bist wirklich nur in der Wirklichkeit. Wie fühlt sich das an? Ja? Und davon, ich kann nicht sagen, ob von diesem Erleuchtungsdings da was übrig geblieben ist in mir oder so, aber diese Erinnerung, du weißt, aha, da geht's eigentlich längs. Ja. Und deswegen wird im Rinzai-Zen auch gesagt, eigentlich sollte jeder mal möglichst bald so ein Satori oder sowas haben, so ein Erlebnis, ja, weil es hält einen bei der Stange irgendwie. Ja. So. Und deswegen wird auch gesagt, eben, also sagen wir so, was du dann auch erfährst und weißt, jetzt bin ich gleich fertig, das ist, du hast es. Ja? Das heißt, es geht nicht darum, dass du es erwerben musst und dass du es erlernen musst oder durch die Übung irgendwie kriegst, sondern eigentlich ist es da. Du fängst an, oder ich habe dann angefangen, und predige ich auch immer so, zu bemerken, dass ich doch tatsächlich am Tag bestimmt 50 Mal oder noch öfter Buddha bin. Also wirklich handle, denke, mich fühle wie ein Buddha. Das muss ich aber nur wahrnehmen. Normalerweise gehen wir, so bin ich auch, gehen wir immer darüber hinaus, ja, merken das nicht, weil wir nicht an uns glauben, dass wir es sind. Und daher kommt dann auch die Sprechweise, dass man eben sagt, auch wie im Hakuin Sen, dieser Senwasan, alle Menschen haben die Buddha-Natur. Das heißt, eigentlich haben sie es, aber sind sich nicht dessen bewusst. Und wenn man mal sowas erlebt hat, weiß ich jetzt nur, die Japaner haben das immer gesagt, dann kommt Cultivation of Holy Buddhahood. Ja? Dass du in einen Prozess hineingehst, wo du das so gut du eben kannst und am besten noch, wenn dir jemand hilft, damit du immer auf der Stange bleibst, an der Stange bleibst, dass du das kultivierst. Immer mehr entdeckst, immer mehr Vertrauen in dich selber bekommst und das kultivierst. Und das, meine ich, ist zumindest vom Buddha für die Zeit eben nach seiner Erleuchtung, die 40 Jahre, die er dann noch gepredigt hat, ist das auch zu sehen, dass auch Buddha zu immer neuen Erkenntnissen, immer mehr Verwirklichung, immer mehr Weisheiten gekommen ist. Ja. Das können wir auch. Danke.